Chrom. Untergebrachte in der Sicherungsverwahrung werden von Psychologen und Sozialarbeiterinnen mit dem Ziel therapiert, weniger gefährlich bzw. nicht mehr einschlägig strafrückfällig zu werden. Die an der Therapie Mitwirkenden legen zwar halbjährlich ihre Erkenntnisse und Einschätzungen über den Fortschritt der Behandlung der jeweiligen Verwahrten dar, doch dies reicht dem Gericht nicht aus, um zu beurteilen, ob die Rückfallgefahr gering genug ist, um einer Entlassung zuzustimmen. Deswegen werden nach einigen Jahren der Behandlung externe Gutachter beauftragt, die im Rahmen von Lockerungs- und/oder Prognosegutachten dem Gericht ihre Einschätzung der Gefährlichkeit des Untergebrachten darlegen. Sie lesen die Behandlungsunterlagen des Verwahrten, führen, wenn er damit einverstanden ist, mehrere Gespräche mit ihm und wenden Prognoseinstrumente an, zu denen zum Beispiel auch die bereits beschriebene Psychopathie-Checkliste von Hare gehört. In einem schriftlichen Gutachten führen sie dann aus, welche Diagnose beim Untergebrachten vorliegt, welche Behandlungsfortschritte er gegebenenfalls gemacht hat, wie hoch sie die Rückfallgefahr einschätzen und welche weiteren Behandlungs- und Lockerungsschritte aus ihrer Sicht angemessen sind. Das Gericht erhält anschließend dieses ausführliche schriftliche Gutachten. Darüber hinaus sollte der Gutachter oder die Gutachterin persönlich bei dem Anhörungstermin erscheinen und ihre Erkenntnisse vertreten. Der Untergebrachte und das Behandlungsteam aus der Sicherungsverwahrung sind dann ebenfalls anwesend. Das Gericht entscheidet auf Basis der Aussage des Untergebrachten und der geladenen Sachverständigen, ob eine Fortdauer der Unterbringung angemessen ist. Dies ist meistens der Fall. Eine Entlassung aus der Sicherungsverwahrung ist eher unwahrscheinlich, weil es sich bei den Verwahrten um gefährliche Hangtäter handelt, bei denen es in der Regel Jahre dauert oder gar nicht möglich ist, ihre Gefährlichkeit zu verringern. Der Begriff Hangtäter bedeutet, dass der Betroffene eine fest verwurzelte Neigung dazu hat, Straftaten zu begehen und ständig dazu entschlossen ist, das Gesetz zu brechen, wenn sich eine günstige Gelegenheit dafür bietet. Als Besucherin eines solchen Anhörungstermins zur Entscheidung über die Fortdauer der Sicherungsverwahrung lernte ich den Untergebrachten Chrom im Gerichtssaal kennen. Ich war aus zwei Gründen bei dem Termin anwesend. Zum einen sollte ich Chrom anschließend als Klienten übernehmen und zum anderen war ich in der Einarbeitungsphase und würde zukünftig auch selbst als Sachverständige vor Gericht über meine Klienten Aussagen treffen. Auf der Sachverständigenbank saß ich zwischen meiner Kollegin und einem externen Gutachter. Meine Kollegin war noch für Chrom zuständig und sollte über seine Entwicklung berichten. Sie ging von der Diagnose eines sexuellen Sadismus aus. Dabei handelt es sich um eine Störung der Sexualpräferenz, bei der Betroffene es sexuell befriedigend findet, wenn er seinem Gegenüber Schmerzen und Qualen zufügt. Der Gutachter hatte Chrom ebenfalls eingeschätzt und war zu einer abweichenden Diagnose gelangt. Er diagnostizierte eine haltschwache Persönlichkeitsstörung, womit antriebsarme, schwunglose Menschen beschrieben werden, die widerstandslos äußeren Einflüssen unterliegen und leicht zu verführen sind. Mit seiner Diagnose zielte der Gutachter eindeutig in Richtung einer Entlassung Chroms, der inzwischen seit 26 Jahren inhaftiert und verwahrt gewesen war. Die Meinung des Gutachters, eines psychiatrischen Sachverständigen, zählt vor Gericht üblicherweise mehr als die Einschätzung der behandelnden Psychologen, die die Einrichtung der Sicherungsverwahrung vertreten. So war es auch bei Chrom. Der Beschluss des Richters sah vor, dass er innerhalb des nächsten Jahres entlassen werden sollte. Das zuständige Behandlungsteam, zu dem nun ich und eine Sozialarbeiterin gehörten, sollte eine geeignete Wohnung für ihn finden und Langzeitausgänge mit Probewohnen organisieren. Ich fragte mich, ob Chrom tatsächlich ein gefährlicher sexueller Sadist war und recherchierte in Fachbüchern und meinen Unterlagen zu dem Thema. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Varianten von sexuellem Sadismus, eine harmlose und eine gefährliche. Die harmlose Variante, die häufiger vorkommt, trifft auf Menschen zu, die mit ihren Sexualpartnern einvernehmlich sadistische Praktiken ausleben. Sadistische Handlungen sind für diese Personen nur dann sexuell erregend, wenn ihr Partner sie als genauso lustvoll empfindet. Menschen mit dieser Neigung findet man beispielsweise als sogenannte Doms, also Personen, die in sexueller Hinsicht eine dominante Rolle gegenüber dem submissiven Partner Subs einnehmen, in der BDSM-Szene. Das Akronym BDSM wurde aus den englischen Begriffen Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism gebildet und ist ein Sammelbegriff für verschiedene sexuelle Präferenzen, die mit Dominanz und Unterwerfung, Fesselspielen und dem Zufügen bzw. Empfinden von Lustschmerzen einhergehen. Dabei müssen die Teilnehmenden nicht die gesamte Bandbreite an Spielarten auskosten. Es gibt auch Doms und Subs, die sich auf das Dominanzgefälle und Fesselspiele konzentrieren, ohne dabei schmerzhafte Handlungen auszuüben und zu genießen. Menschen, die ihrem Partner mit dessen Einwilligung Schmerzen zufügen, werden einvernehmliche oder auch inklinierende Sadisten genannt. Die Umsetzung diverser BDSM-Spielarten setzt gegenseitiges Vertrauen und Sympathie zwischen den Partnern voraus. Es werden beispielsweise geheime Codewörter ausgemacht, die der masochistische Partner äußern kann, um dem Dom das Zeichen zu geben, dass es geradezu schmerzhaft für ihn ist. Der Dom mildert oder bricht dann die Handlung ab. Durch wiederholtes Praktizieren der BDSM-Spiele lernt die dominante Partnerin die Präferenzen und Grenzen des masochistischen Partners besser kennen und kann die Intensität der Einwirkung gezielt darauf abstimmen. Grobes Übertreten dieser Grenzen ohne Einwilligung des Partners stellt für beide Seiten keine Option dar. Ganz anders ist das beim gefährlichen sexuellen Sadismus, der entsprechend dem deutschen Psychologen Peter Fiedler perikulärer sexueller Sadismus genannt wird. In dem Buch »Sexuelle Orientierung und sexuelle Abweichung« aus dem Jahr 2004 beschreibt er die Merkmale vom perikulären Sadismus. Die Handlungen werden von inneren Zwängen angetrieben, wobei die Betroffenen zunehmend die Selbstkontrolle verlieren. Die Betroffenen verstoßen gegen die sexuelle Selbstbestimmung ihrer Sexualpartner. Dadurch erfüllen sie den Strafbestand der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung. In Extremfällen kommt es auch zu Tötungsdelikten. Der perikuläre bzw. gefährliche sexuelle Sadismus stellt somit eine krankhafte Störung der Sexualpräferenz dar. Perikuläre Sadisten verkehren normalerweise nicht in der BDSM-Szene und werden dort auch nicht geduldet. Höchstens für Übungszwecke, also um Vorerfahrungen mit einvernehmlichen Sexualpartnern zu sammeln, könnte sich ein gefährlicher Sadist der BDSM-Szene annähern, bevor er eine Sexualstraftat begeht, die seinen eigentlichen sexuellen Wünschen entspricht, nämlich dem Quälen von Opfern. Entsprechend einer Studie aus dem Jahr 2019 ist der Anteil der gefährlichen sexuellen Sadisten in einer Gruppe von 350 Männern, die sexuell motivierte Tötungsdelikte in Großbritannien begangen haben, mit 37% relativ hoch. Andere Studien gehen sogar von 2/3 aus. Allerdings ist die Anzahl von Sexualmorden sehr gering und macht weltweit nur einen Anteil von 1-5% aller Tötungsdelikte aus. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, einem Sexualmord zum Opfer zu fallen, sehr gering ist. Wenn jedoch ein Sexualmord vorliegt, ist wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem Täter um einen gefährlichen sexuellen Sadisten handelt, relativ hoch. Ich wusste bereits, dass Krom mehrere weibliche Opfer auf sexuelle Weise erniedrigt hatte. Aber wie weit war er dabei gegangen? Handelte es sich bei Krom tatsächlich um einen gefährlichen Sadisten?